Ja, guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ-Podcasts zur künstlichen Intelligenz. In dem Podcast sprechen wir, wie Sie wissen, mit unseren Gästen ganz konkret über den Einsatz von KI, was heute alles geht, auch was nicht geht und auch darüber, was wir mit KI vielleicht besser nicht tun sollten.
Wir, das sind
Peter Buchsmann
und Holger Schmidt. Wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik und im FAZ Economy Briefing mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Wir freuen uns sehr, heute Marianne Janik bei uns im Podcast zu begrüßen. Sie ist seit 13 Jahren für Microsoft tätig, davon 6 Jahre als Landeschefin in der Schweiz und bis April 2024 Vorsitzende der Geschäftsführung in Deutschland. Marianne ist außerdem im Board of Directors der American Chamber of Commerce in Deutschland und Mitglied im Bitkom-Präsidium. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir. Guten Tag, Marianne.
Hallo zusammen. Freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, das Jahr 23 wurde ja vielfach auch als das Jahr der künstlichen Intelligenz bezeichnet. OpenAI veröffentlichte gefühlt eine Innovation nach der anderen, ob das GPT-4 nach ChatGPT war, Sora und. Macht dir die schnelle Entwicklung eigentlich manchmal auch Sorgen?
Also ich glaube, die schnelle Entwicklung, die ja weitergeht, ja, wir sehen ja, wie wirklich fast täglich neue Dinge auf den Markt kommen, jagt mir auf jeden Fall immer Respekt ein. Wir haben ja 23 ja doch alle gestaunt, was da sozusagen kam. Und jetzt wird es in diesem Kalenderjahr zum einen konkret, was die Anwendung anbelangt. Also es landet in unserem Alltag, aber auch im Berufsalltag. Aber es geht weiter. Ja, das heißt, ich kann natürlich verstehen, dass viele Menschen sich auch ein Stück weit überfordert fühlen. Daher ja auch solche Forderungen wie Moratorium und Ähnliches. Aber ich denke, solche technologischen Durchbrüche lassen sich auch nicht einfrieren. Daher ist für mich wichtig, wirklich mich täglich mit der Technologie auseinanderzusetzen. Ich habe viele Newsletter abonniert, ich lese unheimlich viel und ich probiere auch sehr viel, weil es geht auch darum, Kompetenz sich anzueignen. Und was ich gelernt habe, KI lässt sich nicht irgendwie nur durch Lesen verstehen, sondern man muss auch Dinge ausprobieren. Und ich habe nach wie vor sehr, sehr großen Respekt vor dieser Technologie.
Ja, manchmal wird ja auch von so einer Art Superintelligenz gewarnt, von Leuten wie Elon Musk. Sam Altman hat das auch mal im letzten Jahr gemacht. Machst du dir Sorgen, dass wir irgendwann so ein Szenario haben, wie wir es aus vielen Science-Fiction-Filmen beispielsweise kennen?
Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch und bin auch jemand, der Technologie. Also ich begeistere mich für Technologie. Ich bin auch, gehöre wahrscheinlich noch zu einer Generation, die sich immer freut, wenn Technologie funktioniert. Das heißt, ich bin nicht primär auf Sorge gepolt. Aber es ist eher, was mich umtreibt, ist, wir haben ja als Menschheit ja schon immer mit Technologieentwicklungen, mit Technologiedurchbrüchen sind wir ja immer klargekommen. Und mich treibt eher um, wie wir diese verantwortungsbewusste KI gestalten, wie wir da als Gesellschaft, aber auch sowohl aus nationaler Ebene, aber auch international da Wege finden, wie wir uns verabreden, wie wir verantwortungsvoll damit umgehen. Und da sehe ich natürlich schon, dass es da einen Wettbewerb gibt, zum einen in der Selbstregulierung, was ja grundsätzlich nicht so Schlechtes ist. Wir haben uns ja selbst als Unternehmen, haben wir sehr früh angefangen, uns mit einem prinzipienbasierten Ansatz auseinanderzusetzen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch kulturelle Unterschiede, die da mit reinspielen. Und dann gibt es natürlich auch noch die staatliche Regulierung, die ja gleichermaßen wichtig ist und die ja auch wieder im Moment eher komplementär unterwegs ist, aber auch noch nicht ganz sozusagen aufeinander abgestimmt. Also das sind eher Themen, die mich umtreiben als so eine generelle Sorge oder so eine Dystopie, wohin uns Technologie führt. Da bin ich irgendwie nicht der Typ.
Bleiben wir beim Thema Regulierung. Wir haben ja jetzt mit dem EU AI Act sozusagen eine große Entscheidung auch in Europa getroffen, wie wir den KI sag ich mal einen Rahmen geben wollen. Nun sehen ja viele, die das aus ökonomischer Brille betrachten, das durchaus auch kritisch und sagen, okay, es könnte tatsächlich auch die KI-Entwicklung in Europa hemmen, weil wir dort mal wieder ja übers Ziel ein bisschen hinausgeschossen sind. Wie siehst du das? Wie würdest du den EU-AI-Act einschätzen? Ist das ein Hemmnis oder ein Wettbewerbsvorteil möglicherweise gar für die KI in Europa?
Ja, grundsätzlich begrüßen wir auch Regulierung. Und ich denke, es gibt jetzt mal den AI Act. Die Ziele sind ja durchaus richtig. Ja, wir unterstützen auch diesen Ansatz. Und der AI Act verfolgt ja einen risikobasierten Ansatz. Ich denke, das ist auch sehr richtig. Und es geht ja darum, mit diesem risikobasierten Ansatz Entwicklung und Akzeptanz vertrauenswürdiger KI zu fördern und damit natürlich auch Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in der EU aktiv zu fördern. Jetzt gibt es natürlich noch sehr viel Klärungsbedarf. Wie wird das aussehen? Wie wird das umgesetzt? Und wir werden als Unternehmen selbstverständlich die Vorgaben einhalten, aber es ist natürlich auch wichtig, dass der AI Act so ausgelegt wird dann in der nationalen Gesetzgebung, dass diese Gesetzgebung kleine Unternehmen, vor allem natürlich Startups in diesem Bereich, auch die Open Source Community nicht überfordert. Und ich glaube, da sind wir alle wieder gefordert, da sind Experten gefordert, da ist natürlich auch ein aktiver Beitrag gefordert, weil noch haben wir ja nicht die gesamte Klarheit, wie der AI Act dann in nationales Recht umgesetzt wird.
Kommen wir vielleicht mal zu dem neuesten Produkt von Microsoft im KI-Bereich, nämlich den Copilot. Wenn Sie sich die ganzen Funktionen, die da drin integriert sind, mal anschauen, welche würden Sie hervorheben? Was hat Sie da besonders überrascht und vielleicht auch was funktioniert nicht so gut, wie Sie sich's vorgestellt haben?
Ja, also zum einen liebe ich diesen Namen, ja, diesen KI-Kolleginnen, Kollegen, diesen Co-Piloten. Ich glaube, das ist das richtige Konzept. Und als ich dann sozusagen den Co-Piloten nutzen durfte, habe ich unheimlich viel ausprobiert. Ich denke, das ist das Schöne, dass das doch ein sehr persönliches Erlebnis auch ist, was man damit macht. Also was ich heute wirklich täglich damit mache. Das hat ein bisschen Training gebraucht. Das hat auch Erfahrung gebraucht, ist zum Beispiel der ganze E-Mail-Bereich, ja, dass ich jeden Tag morgens anfange und schaue, was sind für E-Mails. Da kommt ja einiges auch über Nacht rein. Was ist da reingekommen? Was sind da wesentliche Botschaften? Was muss ich priorisieren? Also da geht es darum, das Mail-Postfach quasi sozusagen aufzuräumen, zu sortieren, zu priorisieren. Ich kann mich erinnern, am Anfang habe ich das auch so gründlich gemacht, dass ein paar der wichtigen E-Mails dann auch im Papierkorb gelandet sind, wie auch immer. Also man lernt wirklich damit umzugehen. Und was ich natürlich auch sehr viel mache in Vorbereitung auf Gespräche, Unterlagen zusammenzufassen, Unterlagen zu kombinieren. Ich nutze auch sehr viel natürlich die Zusammenfassungsfunktion in Teams, vor allem dann, um Protokolle nochmal anzuschauen, die Maßnahmen, die Action-Items zusammenzuführen. Also das ist schon schön, wenn man so einen Assistenten immer bei sich hat, wo ich es allerdings bewusst für mich nicht nutze, ist alles das, was mit Mitarbeitergespräch, Bewertung von Mitarbeitern, also all diese Themen, die sehr persönlich sind, habe ich für mich, und das ist auch bei Microsoft so das Prinzip, dass wir da nicht zurückgreifen auf den Co-Piloten, sondern diese Dinge, so wie sich sozusagen, ja, ich glaube, wir haben da auch klare Prinzipien, das sind die Dinge, wo man den Co-Piloten nicht einschaltet.
Jetzt hatte Holger ja gerade zum EU-AI-Act dir eine Frage gestellt, vielleicht mal im Anschluss daran, was für Konsequenzen hätte aus deiner Sicht denn die Umsetzung des AI-Actes für Microsoft und für den Copilot beispielsweise? Würde sich da irgendwas ändern?
Also im Moment denke ich nicht. Ja, wir sind natürlich dabei zu schauen, ganz genau uns das anzuschauen, natürlich auch zu sehen, wie wird es umgesetzt. Ja, also grundsätzlich sind wir momentan noch in der Phase, wo wir in der Explorationsphase, was das für Konsequenzen hat. Wir sind natürlich als großes Unternehmen, können wir natürlich ist das dann immer mit Investitionen verbunden, aber diese Dinge sind dann auch umsetzbar für uns. Aber wir sehen da jetzt keine großen Stoppschilder vor uns, was den Einsatz von Copilot anbelangt, weil der Copilot ist heute schon zum einen, was den Datenschutz anbelangt. Und da kommt ja auch ständig was dazu. Der Copilot ist ja eine Technologie, die auch ja ständig weiterentwickelt wird. Es gibt ja auch unterschiedliche Copiloten. Es gibt den für die Kollaboration, es gibt den für die Vertriebsmitarbeiter, es gibt den, also aus unserem Produktportfolio sind ja jetzt einige entstanden. Und wir sind da eigentlich gute Dinge. Wir bleiben da aber eng dran, um zu sehen, ob wir da Anpassungen vornehmen müssen, aber sind zuversichtlich, dass, wenn es der Fall sein sollte, wir das dann natürlich auch hinbekommen und sowieso auch machen.
Wenn man jetzt über den Copilot mal hinausschaut, Unternehmen ja in der ganzen Welt probieren ja im Moment aus, wofür sie generative KI einsetzen können. Ja. Alle testen wie wild herum und suchen nach den besten Einsatzfeldern. Was sind denn aus deiner Perspektive die low-hanging fruits, auf die sich Unternehmen im Moment stürzen, die vergleichsweise einfach mit Hilfe der generativen KI zu lösen sind oder einzusetzen sind? Und was erwartest du denn so in den nächsten 2-3 Jahren? Wohin wird sich das verlagern? Und daran anschließend, was sind die Effekte? Wir reden ja alle schon von der nächsten Basistechnologie, die nicht unerhebliche Produktivitätseffekte verursacht. Darauf warten ja alle, dass man die messen kann. Wie schnell erwartest du diese Effekte?
Also zum einen, letztes Jahr auf der Hannover Messe, das war für mich bezeichnend. Es war ja April 2023 und was mir da entgegengetreten ist und was dann alle auch gesehen haben, ist, dass in den meisten Exponaten auch schon generative KI integriert war. Das heißt, die deutsche Industrie und natürlich auch die Manufacturing-Industrie hat unheimlich schnell reagiert. Natürlich waren das jetzt mal Piloten, aber ich glaube, wir unterschätzen auch sehr oft in Deutschland dieser Druck von unten, Technologien, die verfügbar sind, die demokratisiert sind, auch gleich zu nutzen. Also das hat mich damals schon schwer beeindruckt. Seitdem ist ja natürlich auch einiges passiert. Einige große Unternehmen sprechen ja auch sehr konkret darüber, was sie schon machen in einem komplexeren Umfeld. Zum Beispiel Siemens mit dem Industrie-Copilot, so eine Art ChatGPT für Ingenieure, wo das ganze Thema Mensch-Maschine-Zusammenspiel ganz anders geregelt wird. Auch Mercedes mit dem Einsatz von generative KI sowohl im Auto als auch in der Produktion. Wir haben gestern unseren Gewinner für den Microsoft Intelligent Manufacturing Award bekannt gegeben und da gab es 30 Bewerbungen und aus ganz Europa, alles äußerst komplexe Anwendungsfälle, die aber sehr schnell auch umgesetzt wurden im Manufacturing-Bereich. Aber wir haben auch im Chemiebereich Unternehmen, die Chatbots einsetzen. Also wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Die Low-Hanging Fruits, die sind, glaube ich, parallel gelaufen. Also was ich beobachte, es gibt so parallele Ströme. Der erste Strom war natürlich der einfache, die Low-Hanging Fruits, zu sagen, ich nutze die generative KI, um Texte zusammenzufassen, um auch Dokumentation zum Beispiel zu erstellen, Marketingmaterial zu erstellen. Also das ist, glaube ich, innerhalb von wenigen Wochen passiert. Gleichzeitig sehen wir jetzt auch die klassische Nutzung der Microsoft-Copiloten auch auf sehr, sehr gutem Weg. Auch zum Beispiel GitHub Copilot in der Softwareentwicklung hat sich unheimlich schnell durchgesetzt, weil Entwickler haben unheimlich positiv reagiert. Und GitHub hat jetzt auch eine Umfrage vor kurzem gemacht und dabei ist rausgekommen, dass 9 von 10 Entwicklerinnen und Entwickler bereits irgendeinen KI-Assistenten nutzen. Und alle sagen, sie schreiben besseren Code, sie sind schneller, sie können wirklich produktiver arbeiten und die Qualität stimmt. Also das sind so ein bisschen die low-hanging fruits. Parallel findet eben aber auch das statt, dass Unternehmen die generative KI in ihre Prozesse einbinden. Also am Beispiel jetzt des Maschinenbaus. Also da sieht man das sehr schnell. Und dann gibt es natürlich auch noch den dritten Pfad, das Unternehmen, und darüber wird natürlich weniger gesprochen. Und das sind natürlich auch Dinge, die jetzt weniger an die Öffentlichkeit kommen. Das eigene Modelle, entweder Industriemodelle oder sonstigere kleine Modelle auch entwickelt werden. Und es gibt auch Unternehmen, die alle drei Dinge sozusagen parallel machen. Also sehr, sehr spannend.
Eine Anschlussfrage, du hast ja quasi den Maschinenbau erwähnt. Das ist ja im Moment super spannend, weil wir das ja gerade sehen, dass quasi künstliche Intelligenz und Roboter verschmelzen. Ne? Auch Microsoft hat ja investiert in Figure und das ist ja im Moment ein sehr, sehr dynamisches Feld. Wie schätzt du das ein? Wird das einen Sprung für die Robotik auslösen? Und was heißt das auch für den deutschen Maschinenbau, der dort, sag ich mal, sehr viel zu verteidigen hat. Ne? Da ist ja richtig viel drin. Wie würdest du das bewerten, dieses Robotik-KI-Zusammenspiel?
Also was ich momentan konkret sehe, und wie gesagt, das war letztes Jahr schon auf der Hannover Messe und dieses Jahr erwarten wir da nochmal einen Sprung, ist, dass auf jeden Fall die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine neu gestaltet wird. Weil natürlich jetzt die Maschine in natürlicher Sprache angesteuert werden kann. Man muss keine Kommandos mehr lernen, man muss nichts mehr eintippen. Also das ist schon mal ein riesen Fortschritt. Was jetzt auch passiert, ist einfach die einfachere Integration in andere Systeme, die Daten liefern oder auch die Daten sozusagen aus dieser Maschinen-Mensch-Interaktion nochmal in Expertensysteme einfließen zu lassen, um dann möglicherweise eben solche Daten dann für Predictive Maintenance, für all diese Dinge, die ja alle schon vorgedacht sind, alle vor 30, 40 Jahren auf jeden Fall mal in der Militärtechnologie ja schon längst vorgedacht und geträumt wurden, die jetzt wirklich für jedermann und jede Frau sozusagen erreichbar sind. Also das sehe ich wirklich jetzt schon sehr konkret, fast zum Industriestandard werden, weil einfach die Integration der Systeme, die Schnittstellen einfacher zu verbinden sind. Dennoch, das Thema Robotik und auch noch die Komplexität der Systeme. Wir haben ja gerade in den Produktionsumgebungen ja noch sehr unterschiedliche Systeme, alte Systeme. Da ist ja noch sehr, sehr viel Legacy. Und diese Dinge gut zu verbinden, auch, ich sag mal, ökonomisch sinnvoll, diese Dinge zu modernisieren und auch die Technologien, die es heute gibt. Man spricht ja auch schon viel von Industrial Metaverse. Da geht es ja im Grunde nur darum, existierende Technologien smart miteinander zu verbinden. Ich glaube, das wird noch dauern. Aber ich glaube, was momentan passiert im Maschinenbau, aber auch generell in der Produktion, ist, dass Dinge, die schon längst vorgedacht wurden, dass die jetzt einfach viel, viel schneller, kostengünstiger einfach umgesetzt werden und damit natürlich auch nochmal die Möglichkeit eröffnen, mal die nächste Stufe. Die Robotik, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, aber da gibt es ja auch schon tolle Startups, die ja auch das Thema der Interaktion mit dem Roboter auch auf Basis No-Code, Low-Code, auch so eine Art Roboteransteuerung entwickeln. Es kommt aber immer drauf an, was der Roboter dann machen muss. Also ich habe da schon einiges gelernt. Der Teufel liegt da im Detail. Aber ich denke, wir sind in Deutschland da wirklich sehr gut unterwegs. Auch die Kollegen aus Japan, das hat man auch letztes Jahr auf der Hannover Messe gesehen. Das lässt sich auch sehen, was zum Beispiel Kawasaki da präsentiert hat.
Nun hat Microsoft ja gerade unter dem CEO Satya Nadella, dem Vorstandsvorsitzenden, eine recht beeindruckende Erfolgsgeschichte in den letzten Jahren hingelegt, im Bereich Cloud, im Bereich KI natürlich. Demgegenüber hat Google so ein bisschen enttäuscht, ne? Die haben einige Produktvorstellungen gemacht, mit denen sie nicht so richtig überzeugen konnten. Trügt der Eindruck oder wie siehst du, dass das im Moment im Bereich KI, OpenAI, Microsoft als Team kaum jemand folgen kann?
Also vielen Dank, dass du den Eindruck hast, dass wir momentan da in Führung sind. Und es freut mich natürlich auch, weil es zeigt, dass wir als Unternehmen unter der Führung von unserem CEO da vieles richtig gemacht haben. Aber es ist natürlich schon so, dass unsere Branche in einer wirklich herausragenden Geschwindigkeit Fortschritte macht. Das heißt, man darf sich wirklich, ich würde mal fast sagen, an keinem Tag in irgendeiner Weise ausruhen, weil es passiert so viel an Innovation. Die Schlagzahl ist so hoch, dass wir alle wirklich auch hohen Respekt haben vor dem, was da überall passiert auf der Welt. Und wir unterschätzen unseren Wettbewerb in keinster Weise. Und ich würde auch mal sagen, Wettbewerb ist auch etwas, was es jetzt im Moment auch braucht. Weil ich glaube nicht, dass es irgendwann nur noch eine KI gibt. Es braucht eben ein florierendes KI-Ökosystem. Es braucht unterschiedliche Modelle. Die sind ja auch unterschiedlich. Die haben, da gibt es diesen wunderbaren Newsletter von Ethan Mollick. Der spricht ja immer über die unterschiedlichen Persönlichkeiten dieser unterschiedlichen Modelle. Und ich glaube, das ist auch die Chance, vor allem wenn man sich natürlich auskennt, wenn man beurteilungsfähig ist, diese Vielfalt auch zu nutzen, weil die Modelle haben natürlich schon gewisse Dinge, die sie gemeinsam haben, aber sie sind natürlich unterschiedlich und ich glaube, wir werden ein Nebeneinander von unterschiedlichen KI-Modellen haben und ja, das ist so ein bisschen das Weltbild, was wir haben eines florierenden KI-Ökosystems.
Im Grunde genommen wollte ich genau auf diese Frage mit dem Winner-Takes-It-All-Market hinaus, die du schon so halb beantwortet hast. Aber jetzt dennoch, ne, wenn Microsoft den Markt jetzt aufrollt und alle nutzen den Copilot, könnte es doch wieder in diese Richtung einer Monopolstellung gehen. Weil der normale Nutzer wird ja kaum in der Lage sein zu sagen, ach nö, ich setze jetzt mal auf ein Open-Source-Modell.
Ja gut, es gibt ja natürlich unterschiedliche Anwendungsbereiche. Das heißt, wir haben natürlich einen Standard vielleicht, der sich vielleicht durchsetzen wird, dass man sagt, es gibt in einer Kollaborationsumgebung dann einen Co-Piloten. Aber ich glaube, die Chancen gerade für Deutschland liegen ja nicht in dieser Commodity-Anwendung, sondern sie liegen eben in dieser Integration der generativen KI in die Industrieprozesse. Und da sprechen wir eben nicht von einem Standard-Copiloten, sondern da sprechen wir natürlich von Modellen und der Einbettung von Modellen natürlich in unterschiedliche Ökosysteme, sprich unterschiedliche Hyperscaler auch. Und da sehe ich die Vielfalt bereits. Ich sehe sie, sie ist da, sie wird auch genutzt und wir werden sie auch brauchen. Weil, also für mich kann es eben, dieser Winner takes it all ist ein Konzept, was uns nicht voranbringen wird, was auch unsere Industrie, aber auch generell die Branchen so nicht sehen und auch so nicht annehmen werden. Also wie gesagt,
aber jeder Anbieter würde es doch versuchen, mal ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, man kann es schon versuchen, es wird aber nicht so kommen. Ja, also ich glaube, das ist ja das, was wir lernen, auch über die Jahre, auch in unserer Industrie. Es hat sich immer Wettbewerb eingestellt. Und der Wettbewerb war immer von Vorteil für die Kunden, für die Wertschöpfung. Und am Ende haben alle profitiert, je mehr Interoperabilität da ist. Also diese proprietären Gedanken. Also ich bin jemand jetzt über diese 33 Jahre und ich war ja nicht nur in der IT-Industrie. Ich habe ja auch andere Industrien, die eingebettete IT sozusagen gemacht haben. Ich glaube wirklich an Interoperabilität, an offene Systeme und damit wird es diesen, also ich glaube wirklich nicht an dieses Konzept The Winner Takes It All.
Das führt mich direkt zur Frage, ja, geschlossene Systeme versus Open Source. Ne, das ist ja auch eine große Diskussion, die in der KI-Welt im Moment geführt wird. Was ist der bessere Ansatz? Es gibt sicherlich Argumente für beides. Im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, das Pendel neigt sich Richtung geschlossener Systeme. Ein bisschen weg von Open Source. Mistral hat ja jetzt auch mit Microsoft eine Kooperation gemacht, also das französische Startup, das offenbar auch ein, wie man hört, gutes Modell gebaut hat, arbeitet jetzt auch mit Microsoft zusammen. Also siehst du auch im Moment eher so das Pendel Richtung geschlossene Systeme sich neigen?
Also ich denke mal, dieser Widerspruch, dieser krasse Widerspruch, ja, zwischen proprietär und Open Source hat sich schon sehr stark aufgelöst. Man lebt auch da in unterschiedlichen Welten. Wir sind als Microsoft ja, ich glaube, inzwischen der größte, sozusagen, wir geben am meisten Code wieder zurück in die Open Source Foundation. Und Open Source ist der Innovationstreiber. Jetzt in der KI, du hattest gerade Mistral angesprochen und Mistral hat ja eins der führenden Open Source Sprachmodelle in Europa entwickelt und kooperiert jetzt mit uns, aber kooperiert eher so mit uns, dass es dann darum geht, sozusagen über unsere Infrastruktur dieses Modell viel breiter sozusagen in den Markt zu bringen. Also das heißt, es bleibt natürlich bei einem Open-Source-Modell. Die darunterliegende Infrastruktur ist natürlich dann unsere Azure-Infrastruktur. Das heißt, ich glaube, es gibt, wenn wir jetzt, wir hatten ja bei der Münchner Sicherheitskonferenz unsere AI Access Principles vorgestellt. Und dort haben wir auch festgelegt, dass es, ich sag mal, einen offenen Zugang geben muss zu unserer KI-Infrastruktur für proprietäre Anbieter und auch für Open-Source-Modelle. Und ich glaube, es kommt immer wieder darauf an, dass Anbieter sich fragen, was will ich eigentlich, was sind meine konkreten Anforderungen, was brauche ich? Und der Vorteil von Open Source, und das sehen wir und nutzen diesen Vorteil ja auch, dass man damit natürlich eine weltweite Entwickler-Community erreicht, ja, und auch nutzt. Ja. Und proprietäre Modelle haben natürlich Vorteile, dass es dann eben einen gibt, der dafür verantwortlich ist, der sich um die Updates kümmert, der Sicherheitslücken schließt und natürlich auch die Verfügbarkeit von Systemen sicherstellt. Aber auch da, also es wird Koexistenz geben, es gibt sie schon und wir haben uns ganz klar dazu bekannt. Und das Beispiel, die Kooperation mit Mistral, zeigt das halt sehr schön, dass beides halt möglich ist und dass Mistral sich sehr gut überlegt hat, warum Mistral das, diese Kooperation auch eingegangen ist mit uns.
Vielleicht im Anschluss dazu, der Co-Pilot ist ja nicht ganz billig. Könntest du uns ein bisschen Einblick geben, was so die Idee von Microsoft war für die Preisstrategie? Wie seid ihr auf diesen relativ hohen Preis von, ich glaube, knapp 30 Euro pro User und Monat gekommen?
Ja gut, es handelt sich ja hier wirklich um eine Lösung, die ja sozusagen auch sehr viel Rechenkapazität braucht. Ja, das heißt, da gibt es darunterliegende Kosten. Es sind zum einen Entwicklungskosten, aber eben dann auch Infrastrukturkosten. Das heißt, so kalkuliert sich auch der Preis. Natürlich haben wir dann auch geschaut, was ist zumutbar. Und wir sehen auch, und das gibt uns natürlich auch ein gutes Gefühl, dass unsere Mitstreiter beziehungsweise die unsere Marktmitstreiter, also unsere Wettbewerber, ja ähnliche Preismodelle haben. Und am Ende ist das Thema Preis natürlich absolut wichtig. Aber wir, wie gesagt, das fußt auf, ich würde sagen, einer Rechenkapazität, die heute noch ein kostbares Gut ist und wahrscheinlich auch weiterhin bleiben wird. Und wenn man sich anschaut, ich habe neulich mal für einen Kunden recherchiert, was denn die durchschnittlichen Arbeitskosten in Deutschland sind. Ich bin nur auf so eine Zahl für 2022 gekommen. Das waren 39,50 Euro pro Stunde. Und wenn man das jetzt wirklich unter reinen Effizienzgesichtspunkten anschaut, dann sieht man ja sehr schnell, ja, dass es damit mehr oder weniger eine Stunde Arbeitskosten und damit hat man dann sozusagen schon die Kosten eingefahren. Und die Unternehmen und das, wie gesagt, ich glaube, sehr viel solcher ROI-Betrachtung, aber auch Wertbeitrag-Betrachtung sind jetzt schon in der KI-assistierten Softwareentwicklung passiert, wo man sehr klar sieht, dass der Return on Invest auf jeden Fall da ist. Die Business Cases sind alle positiv. Und wir empfehlen auch nicht blind den Einsatz von Copiloten, sondern empfehlen natürlich auch den Wert, ja, den Wertbeitrag sich anzuschauen. Der kann bei Unternehmen durchaus unterschiedlich sein. Sprechen wir von Fachkräftemangel, sprechen wir von reinen Effizienzbetrachtungen. Aber es zeigt auch weltweit diese reine Effizienzbetrachtung. Wir hatten ja ganz am Anfang das Thema Qualität stärker im Vordergrund. Jetzt kommen Effizienzbetrachtungen und mehr kommt wieder das Thema Qualität. Also Führungskräfte sagen, Qualität ist wichtig, natürlich auch Effizienz, aber Qualität steht an erster Stelle. Und damit ist das Feedback jetzt zum Preis, das war am Anfang sehr stark, hat sich jetzt aber wirklich, also ich höre fast keine Kritik mehr an dem Preis, sondern sehr viel mehr die Bitte um Unterstützung zum Change Management, zur zum Deployment, also all die Themen und auch zu den Use Cases natürlich. Also da tauscht sich auch die deutsche Wirtschaft gut aus und geht von einer Preisdiskussion in eine Wertdiskussion, was wir sehr, sehr begrüßen.
Das ist genau sozusagen der Anschluss zur nächsten Frage. Wie aktiv ist denn die deutsche Wirtschaft dabei in der KI? Wir kennen das ja aus der Vergangenheit, dass man in Deutschland, wenn sowas kam, wie zum Beispiel Cloud, naja, sag ich mal, ein bisschen sich erstmal angeschaut hat, welche Erfahrungen haben die anderen gemacht und ist dann ja mit Schwung hinterher, aber immer erstmal so ein bisschen geguckt und die Erfahrungen der anderen berücksichtigt. Man hat so das Gefühl, bei KI traut sich das niemand, mal abzuwarten, ob die anderen denn damit große Produktivitätssprünge machen. Da sind alle dabei und sagen, das können wir nicht an uns vorbeiziehen lassen, sondern müssen jetzt von Anfang an dabei sein. Ist das ein richtiger Eindruck?
Ja, also wir sehen überall, wie gesagt, das ging wirklich sehr schnell, dass vor allem eben so ein Grassroot-Momentum entstanden ist ja aus Mitarbeitende haben angefangen, sich mit der Technologie zu beschäftigen, auch durchaus privat sich mit der Technik zu beschäftigen. Und das kam ins Unternehmen. Die Unternehmen haben relativ schnell auch Kompetenzcenter aufgebaut, setzen sich natürlich jetzt sehr, sehr stark auch mit dem Thema der Governance natürlich auseinander. Aber ich finde in Deutschland im Vergleich eben zu der Diskussion, die wir zur Cloud-Technologie geführt haben, die ja wirklich, wirklich lange gebraucht hat, um sich durchzusetzen, ist das Thema der generativen KI in fast allen Unternehmen, auch bei mittelständischen Unternehmen angekommen. Natürlich ist jetzt nochmal das Thema und deswegen haben wir uns jetzt auch nochmal auf den Weg gemacht. Wir hatten das ja neulich in Berlin und gestern nochmal im Rheinischen Revier nochmal das Thema Qualifizierungsinitiative, Erhöhung der Beurteilungsfähigkeit, weil es gibt natürlich schon eine Korrelation zwischen dem Wertbeitrag und der Beurteilungsfähigkeit von Menschen, von Organisationen, wenn es dann darum geht, wirklich Wert zu schaffen mit dieser Technologie. Also ganz, ganz wichtig. Ich glaube, da liegt in Deutschland noch der Hase im Pfeffer, viel, viel stärker und konsequenter auszubilden, weil KI reift nicht im Labor. Also das habe ich selbst am eigenen Leib gelernt. Das muss man wirklich probieren. Da muss man auch scheitern. Das muss man einfach auch mal zulassen, dass man denkt, jetzt hat das schon wieder nicht geklappt. Was hab ich da nicht richtig sozusagen eingebrieft, habe ich nicht genügend Kontext gegeben, habe ich Stichworte falsch gesetzt. Also man wird auch besser in dem Briefing der Technologie. Und ich glaube, da ist in Deutschland Nachholbedarf. Das sehen wir so ein bisschen an den Studien. Während wir führend sind weltweit bei der KI-Patentanmeldung, sind wir eben bei der Weiterbildung glaube ich, so an Platz 11 oder 12, das sagen die Studien. Und da liegt die Chance für Deutschland.
Ja, absolut. Und Sie haben ja auch gerade, also Microsoft hat ja gerade über 3 Milliarden Euro in Deutschland für eine bessere Infrastruktur im Bereich KI investiert. Magst du uns mal erzählen, was denn so die Treiber und der Anreiz für Microsoft waren, ja doch eine Menge von Geld in die Hand zu nehmen?
Microsoft ist ja seit 40 Jahren in Deutschland und für uns war und bleibt immer wichtig dieses Commitment zu Deutschland. Wir fühlen uns ja, auch wenn das ein bisschen seltsam klingt, mit unseren 3000 Mitarbeitern hier durchaus wirklich als Teil dieser Wirtschaft. Wir sind, klingt seltsam, aber wir fühlen uns schon so ein bisschen als mittelständisches Unternehmen auch. Und wir sehen weiterhin auch die Notwendigkeit zu investieren. Das ist so ein bisschen das Grundsätzliche. Was wir dann auch sehen, ist die Nachfrage. Und diese Nachfrage sehen wir in unterschiedlichen Branchen. Und wir sehen auch die Notwendigkeit einfach auch immer im Land diese leistungsstarken Rechenzentren auch weiter auszubauen, damit diese technische Infrastruktur auch in Deutschland vorhanden ist und nicht nur in anderen Ländern in Europa. Und damit auch diese, ich sag mal, diese Ökosysteme auch wachsen und florieren können. Und wir brauchen einfach diese Rechenleistung. Und das hat sich auch in der Vergangenheit immer bewährt. Und deswegen haben wir uns entschieden, nochmal die Rechenzentrumsleistung zu verdoppeln und auch zu bauen, sehr konkret. Und wir haben sehr positive Rückmeldungen bekommen, auch aus dem Mittelstand, auch aus dem öffentlichen Bereich. Und das beflügelt natürlich. Und ich denke, wir werden alle sehen, dass das diese Ökosysteme auch noch weiter wachsen lassen wird. Also das konnte ich gestern da im Rheinischen Revier wirklich gut spüren, weil man spürt eine Aufbruchstimmung. Ich meine, die ist grundsätzlich auch da. Aber alle verstehen, dass diese Rechenleistungen eben auch etwas bewirken können. Und jeder bringt Ideen an den Tisch, sei es Unternehmen, sei es NGOs. Also ich glaube, da ist so ein bisschen für jeden etwas dabei, zu sagen, was kann ich dann tun für meine Region? Also das war gestern schon sehr beeindruckend zu sehen, wie viel Energie dann im Raum war.
Nun habe ich noch keinen Mittelständler gesehen, der 3 Milliarden in die Hand genommen hat, um eine Infrastruktur in Deutschland zu verbessern. Aber vielleicht hol uns noch mal ein bisschen ab. Also du hast einerseits gesagt, es muss ja kein Widerspruch sein, aber du hast gesagt, okay, ihr seid Deutschland sehr verbunden. Auf der anderen Seite klang in so ein paar Nebensätzen durch sowas wie nach dem Motto, Deutschland hat es aber auch nötig. Was wäre denn da jetzt nochmal deine Position? Wo stehst du hier?
Ja. Also nötig nicht im Sinne, dass, ich denke nur, Deutschland hat einfach das Potenzial, weil das tiefe Domänenwissen, was wir hier haben, ja, was diese unheimliche, dieses Ingenieurswissen, das aus meiner Sicht bislang immer sehr stark natürlich in der jeweiligen Industrie weiterentwickelt wurde. Und jetzt, was wir jetzt sehen, und das sehen wir jetzt nicht erst seitdem generative KI jetzt sozusagen auf dem Markt ist, sondern das sehen wir eigentlich schon seit einigen Jahren, dass diese branchenübergreifende Zusammenarbeit, diese Möglichkeiten jetzt gerade im Bereich der Softwareentwicklung Dinge gemeinsam zu machen, Plattformen zu bilden, dass das eine unheimliche Chance ist für Deutschland. Jetzt kommt noch die KI dazu. Also insofern würde ich das Thema nötig im Positiven verstehen als eine Stärkung dessen, was schon da ist, das aber, um wirklich nach vorne zu kommen, unheimlich viel Rechenkapazität braucht. Und dazu tragen wir gerne bei. Und ja, insofern würde ich dieses Thema, was du gerade als nötig bezeichnet hast, eher im Positiven, dass das einfach nochmal die Entwicklungen, die wir am Markt sind, nochmal beschleunigen.
Wenn du nochmal so generell auf die generative KI schaust, wir reden ja im Moment häufig davon, dass das eben eine Basistechnologie wird, die wirklich substanzielle Produktivitätsschübe bringt, die wir seit 20 Jahren ja nicht mehr hatten. Wenn man sich die großen Daten mal anschaut, dann geht die Produktivität, die Zuwächse gehen ja eigentlich seit Anfang der 2000er Jahre eher zurück. Und wir warten ja eigentlich darauf, und auch wenn man sich die demografische Entwicklung anschaut, brauchen wir es auch, dann Produktivitätsschub. Also nicht nur wir in Deutschland, sondern andere auch. Siehst du in der generativen KI sozusagen das Potenzial für eine Basistechnologie, die eben 10, 20 oder sagen wir mal zweistelligen Produktivitätssprung ermöglicht, weil viele kognitive Tätigkeiten eben jetzt von der KI erledigt werden können. Erwartest du diese Effekte in absehbarer Zeit, sage ich mal in 5 Jahren, dass wir da wirklich substanziell vorankommen?
Ja, also das ist das, was ich jetzt schon beobachte. Wie gesagt, in der Softwareentwicklung ist es als erstes gelandet. Und natürlich sind wir jetzt kein Entwicklerland, wo wir nur Softwareentwickler haben. Aber da konnte man das schon sehen, wie schnell das ging und wie stark das Thema Produktivität gemischt auch mit Qualität, also beide Aspekte sozusagen unheimlich schnell umgesetzt worden sind. Und dann, wie gesagt, dort, wo Fachkräftemangel ein großes Thema ist, und das sind ja einige unserer Industrien in Deutschland, dort sehen wir auch jetzt schon diese Produktivitätsgewinne. Und ich bin felsenfest überzeugt, dass wir das sehen werden. Wann genau? Es kommt natürlich immer darauf an, wie gut wir das am Ende auch umsetzen und mitnehmen in Deutschland. Aber ich glaube, das ist in allen Vorstandsetagen in Deutschland angekommen, dass für uns auch als Hochlohnland, das sind wir ja, dass die Wachstumschancen auch wirklich da sind. Sie liegen da, sie sind nutzbar, sie sind auch gemeinsam nutzbar, auch innerhalb einer Branche, aber auch in der branchenübergreifenden Zusammenarbeit. Und gerade auch diese grüne Revolution in Deutschland, also das Thema, wenn wir uns anschauen, welche Möglichkeiten in der Forschung, ja, also vielleicht 2, 3 Beispiele, wenn wir zum Beispiel auch jetzt mit den Investitionen, die wir tätigen, das sind ja nicht nur Infrastrukturthemen, sondern wir brauchen auch Mitstreiter, wenn es darum geht, neue Materialien zu entwickeln oder auch grünen Stahl zu entwickeln. Das heißt, all diese Investitionen sind natürlich immer damit verbunden, zu sagen, wie schaffen wir auch den CO2-Footprint runterzubekommen. Und damit sind wir wieder bei einem Systemdenken, das auch wieder Produktivität nach sich ziehen wird. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass das kommt. Und wir sehen jetzt schon die ersten kleinen Dinge und auch die Vernetzung funktioniert einfach viel besser. Dieses vernetzte Denken, Denken in Systemen, das kommt. Es kommt viel mehr, als wir es in der Vergangenheit hatten.
Ja, ich denke, mit dem super positiven Ausblick würde ich sagen, herzlichen Dank, Marianne Janik. Das war ein super spannender Podcast zum wahrscheinlich wichtigsten Thema dieses Jahrzehnts, der künstlichen Intelligenz. Und Peter Buxmann und ich, wir melden uns Anfang Mai wieder mit einem neuen spannenden Thema rund um die KI. Vielen Dank und bis dahin.